WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
14. Januar 1772. Die Hinrichtung von Susanna Margaretha Brandt. Vorbild für Goethes Gretchen.
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen.
Goethe, das Göttliche. Aus den Akten des Instituts für Stadtgeschichte Frankfurt am Main.
3. August 1771.
Eine Frau zeigt ihre eigene Schwester an.
Dass ihre als Magd in Diensten stehende Schwester namens Susanne Brandtin wegen einer verheimlichten Geburt sehr verdächtig sei.
Susanna Margaretha Brandt arbeitet als Magd im Gasthof zum Einhorn. Sie ist spurlos verschwunden. Im Stall des Gasthauses aber wird eine grausige Entdeckung gemacht.
In dem Stall daselbst hier und da Blut und beim genaueren Durchsuchen unter dem Mist ein totes, neugeborenes Knäblein.
Dies ist der Beginn eines Kriminalfalls, der ganz Frankfurt in Atem halten wird.
Die Frankfurter Stadtärzte haben das Kind obduziert und festgestellt, das Kind hat bei der Geburt gelebt. Es hat Stichverletzungen, die aber nicht tödlich waren, jedoch tödliche Schädelbrüche und auch die Beine waren wohl mehrfach gebrochen.
Dr. Michael Matthäus arbeitet am Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt. Dort lagert die umfangreiche Akte zum Fall Susanna Margaretha Brandt.
Ja, Kindsmord, das hat die Emotionen auch damals schon sehr bewegt.
Susanna Brandtin, von hier gebürtig, circa 23 Jahre alt, von Statur lang und schmal.
Noch am selben Tag wird die flüchtige Magd an den Stadttoren ausgetrommelt, wie es in der Akte heißt.
Im Fall ein oder anderer von dem Aufenthalte dieser entwichenen Weibsperson zuverlässigst Wissenschaft haben mögte, solch sogleich anzeigen solle.
Schon am Nachmittag wird sie von einer Wache am Stadttor festgenommen und vernommen.
Wie lange war sie schwanger?
Das kann ich nicht sagen, ich habe es nicht gewusst.
Wie lange ist es her, dass sie ihre ordentliche Reinigung nicht gehabt?
Ich kann nicht leugnen, dass ich mit einem Fremden im Gasthause zum Einhorn einlogiert gewesenem Holländer gegen Weihnachtsfest den Beischlaf ausgeübt. Ich habe aber den anderen Tag an noch meine ordentliche Reinigung gehabt.
Es war ja damals schon ein Problem, wenn man früher als 9 Monate nach der Hochzeit ein Kind zur Welt gebracht hatte. Das war schon der frühzeitige Beischlaf und war auch schon sozial geächtet, also auch von Seiten der Kirche.
Aber wenn bei Kindern nicht einmal der Vater angegeben werden kann?
Dann war die soziale Ächtung noch größer und das hat die betroffenen Frauen natürlich in große seelische Not auch gebracht.
In den Kriminalakten der Stadt Frankfurt sind zahlreiche Fälle von Kindsmord aufgeführt. Vom frühen 16. bis hinein ins 19. Jahrhundert, also in 300 Jahren etwa 140 Fälle.
Wobei die Dunkelziffer sicherlich höher war als das, was tatsächlich ans Tageslicht gekommen ist und was dann auch verhandelt wurde.
Hat auch Susanna Margaretha Brandt ihr Kind aus Verzweiflung selbst getötet? Dies gilt es 1771 herauszufinden.
Da sie aber in einem so schlechten körperlichen Zustand war, ist sie dann in das Heilig-Geist-Spital gebracht worden, wo kranke Verhaftete untergebracht waren, bis sie dann verhandlungsfähig waren.
Währenddessen kehrt ein junger Mann von Straßburg in seine Heimatstadt Frankfurt zurück. Johann Wolfgang Goethe. An seinem 22. Geburtstag stellt er den förmlichen Antrag, hier als Anwalt zugelassen zu werden.
Um mich dadurch zu denen wichtigeren Geschäften vorzubereiten, die einer hochgebietenden und verehrungswürdigen Obrigkeit mir dereinst hochgewillet aufzutragen, gefährlich sein könnte.
Binnen 3 Tagen wird dem Antrag stattgegeben.
Und durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen, er gehört ja auch schon der städtischen Oberschicht an, hat er sicherlich die Möglichkeit, da einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Hinter die Kulissen eines Prozesses, der hinter verschlossenen Türen geführt wird.
Es war also ein geheimer Prozess, der allein von städtischen Institutionen betrieben wurde.
Der junge Goethe lässt sich Prozessakten kopieren. Nach der Untersuchung war der Leichnam des Säuglings beerdigt worden. Doch es wird beschlossen, das Kind zu exhumieren und der Angeklagten vorzulegen. Verhörprotokoll.
Ist das hier vorgezeigte Kind von ihr zur Welt gebracht worden?
Ja.
Bei Vorzeigen des Kindes wurde Inquisitin bald weiß, bald rot. und rufte dabei zu verschiedenen Malen aus: »Herr Jesus, Herr Jesus.«
»Herr Jesus, ich habe keine Hand daran gelegt.«
Rekonstruiert werden soll, wie es zur Schwangerschaft kam. Im Verdacht, Vater des Kindes zu sein, steht ein Reisender.
Ja, da sind die Aussagen widersprüchlich. Es soll einmal ein Goldschmiedegeselle gewesen sein. Er wird aber auch als Handlungsdiener bezeichnet, der auf der Durchreise war nach St. Petersburg. Mehr weiß man aber nicht.
Er soll die Magd im Gasthaus 3 bis 4 Wochen vor Weihnachten kennengelernt haben.
Ist sie zum Beischlaf beredet worden?
Er hat mir etliche Gläser Wein zu trinken gegeben, wodurch ich dergestalt in Hitze gekommen, dass ich seinen Einfällen nicht hab widerstehen können. Er hat mich auf das Bett gezerrt und hat da selbst die Unzucht getrieben. Es ist nicht anders gewesen, als ob er mir etwas in den Wein getan.
Ja, heute wird mit K.O.-Tropfen gearbeitet, liest man ja immer wieder in der Zeitung. Damals war Wein eben das Mittel zum Zweck.
Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen?
Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen.
Goethe, Faust 1. Es gilt heute als sicher, dass Goethe die Prozessunterlagen sehr genau las, um später aus dem Schicksal der Susanna Margaretha Brandt die Gretchen-Tragödie im Faust zu gestalten.
Die Parallelen sind eindeutig, obwohl Goethe das ja nie irgendwo geschrieben hat, dass er diesen Fall als Vorbild dafür verwendet hat.
In der Tragödie wird Gretchen von Faust verführt, schwanger zurückgelassen.
Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr.
Susanna Margaretha Brandt wird zunächst zu Protokoll geben, die Schwangerschaft nicht bemerkt zu haben.
Ob sie denn nach Hero kein Leben des Kindes, kein Wehen oder Leibesschmerzen empfunden und auch nicht wahrgenommen, dass ihre Brüste dicker wurden?
Weder Schmerzen noch Leben des Kindes. Aber etwas Hartes wie ein Stein, von welchem ich nicht gewusst, dass es ein Kind gewesen.
Tatsächlich werden im Laufe des Prozesses sowohl ihre Schwester als auch ihre Arbeitgeberin, die Besitzerin des Gasthofes zum Einhorn, befragt. Beide geben zu Protokoll, dass sie eine Schwangerschaft vermuteten.
Kurz vor Pfingsten dieses Jahres.
Beide sagen aus, sie hätten die jetzt Angeklagte damals ernst befragt.
Sie sollte doch um Gottes Willen gestehen, ob sie schwanger sei. Es hätte ja nichts zu sagen. Sie wäre nicht die Erste und würde auch nicht die Letzte sein.
Susanna Margaretha Brandt will von der eigenen Schwangerschaft nichts wissen. Ein Arzt wird zu Rate gezogen, dem eine Urinprobe gegeben wird,
um zu erfahren, ob sie wirklich schwanger sei. Und der Herr Doktor vorgegeben, dass er an dem Urin nicht sehen könnte.
Stattdessen verschreibt der Arzt ein Pulver und lässt die Frau zu Ader. Das geschieht 4 Wochen, bevor das Kind zur Welt kommt.
Sie hat dann beschrieben, sie hätte plötzlich starke Schmerzen gehabt und dann sei das Kind aus ihr geschossen und auf den Boden gefallen.
Was danach geschah, steht im Vernehmungsprotokoll so.
Sie habe nämlich, sobald das Kind auf der Erde gelegen, selbiges mit der rechten Hand gleich bei der Kehle gefasst, stark gegürgelt und mit den Fingern der linken Hand in dem Gesicht und an den Augen zerkratzt. Und wie sie gespüre, dass es noch gerosselt, habe sie es bei den Ärmgen genommen und mit dem Kopf wieder das in der Waschküche gestandene große Fass geschlagen.
Unzählige Verhöre lagen zwischen Verhaftung und diesem Geständnis. Eventuell wurde ihr auch die Folter angedroht. Aus den Gerichtsprotokollen geht dies jedoch nicht hervor.
Nein, wir befinden uns jetzt auch schon in einer Zeit, wo die Folter, zumindest hier in Frankfurt, so gut wie gar nicht mehr angewendet wurde. Man hat damit gedroht, aber bevor man jemanden wirklich foltern konnte, da musste man erstmal ein Rechtsgutachten einholen, ob das überhaupt in diesem Fall angemessen sei.
Im Falle der Magd- und Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt ist dies nicht nötig. Sie selbst wird ihre Tat mit dem Teufel erklären.
Weil mir der Satan dieses alles so in den Sinn gegeben. Während der Tat war ich ganz verstockt und verblendet.
Unzurechnungsfähig? Das Gericht wird hierauf keine Rücksicht nehmen.
Hat sie etwas zu ihrer Verteidigung vorzubringen?
Ich weiß nicht.
Ein Verteidiger wird bestellt. Der wird noch einmal daran erinnern, dass die Angeklagte ein bis dahin völlig unbescholtenes Leben geführt habe.
Sie war keine liederliche Dirne. Ihr Verführer war der Erste und Letzte, der über ihre Tugend gesiegelt hatte.
Der entflohene Mann.
Dieser Bösewicht ist die moralische Ursache alles Unglücks.
Eine Position, die auch Goethe in seinem Faust einnimmt. Auch dort ist es der Teufel in Gestalt des Mephisto, mit dessen Hilfe das Gretchen verführt wird. Auch Gretchen bringt ihr Kind in geistiger Umnachtung um, indem sie es ertränkt.
Geschwind, geschwind, rette dein armes Kind, fort, immer den Weg am Bach hinauf, über den Steg, in den Wald hinein, links, wo die Planke steht im Teich. Fass es nur gleich, es will sich heben, es zappelt noch. Rette!
Gretchen im Wahn wartet im Kerker auf ihren Henker, während Faust, von Gretchen Heinrich genannt, mit Mephisto versucht, sie zu befreien.
Ihr Engel, ihr heiligen Scharen, lagert euch umher, mich zu bewahren. Heinrich, mir graut's vor dir.
Am 7. Januar 1772 fällt der Rat der Stadt Frankfurt das Urteil über Susanna Margaretha Brandt. Sie sei
zur wohlverdienten Strafe und andern zum abscheulichen Exempel mit dem Schwert vom Leben zum Tod zu bringen.
Als sie das Urteil hört, bricht sie zusammen. Etwa um diese Zeit beginnt der junge Jurist Goethe mit der Arbeit an seinem Theaterstück, dem Urfaust. Heute, vor 245 Jahren, soll Susanna Margaretha Brandt sterben. Michael Matthäus vom Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt kann anhand der Akten die Geschehnisse des Tages rekonstruieren.
Man hat um 5 Uhr morgens begonnen, die Soldaten an wichtigen Stellen aufzustellen. Dann sind die städtischen Beamten in den Katharinenturm, wo sie inhaftiert war, gegangen. Da wurde nochmal das Todesurteil verlesen.
Auf Befehl des hochedlen Rats breche ich euch, Brandin, also hier mit dem Stab, und übergebe euch dem Nachrichter.
Die Henkersmahlzeit.
Gerstensupp, Blaukraut, 3 Pfund Bratwürste, 10 Pfund Rindfleisch, 6 Pfund.
Sie hat aber keinen Bissen runterbekommen. Stattdessen haben alle, die da unmittelbar beteiligt waren, sich hingesetzt. Die haben dann gespeist.
Um 10 Uhr wird sie auf das Schafott geführt. Eine riesige Menge an Schaulustigen hat sich eingefunden, zurückgehalten durch Soldaten.
Die Herren Pfarrer segneten sie auf dem Gerüste ein. Der Nachrichter führte sie mit der Hand nach dem Stuhl, setzte sie darauf nieder, band sie an 2 Orten am Stuhl fest, entblößte den Hals und Kopf und...
Sie hatte in gewisser Weise Pech gehabt, denn wenige Jahre später, da wurde dann auch in Frankfurt bei Kindsmord nicht mehr die Todesstrafe verhängt. Man hat dann erkannt, dass diese Frauen ja keine von Grund auf schlechten Menschen waren, sondern durch ihre äußeren Umstände, durch Armut, eben dazu getrieben wurden zu der Tat.
Und Goethe? Er wird weiter an seinem Faust arbeiten, wird in der Gretchentragödie der Susanna Margaretha Brandt ein literarisches Denkmal setzen.
Sie ist gerichtet, ist gerettet!
Zugleich hat er selbst bald politische Verantwortung übernommen. Sein neuer Dienstherr, der Herzog von Weimar, macht ihn zum Mitglied seines geheimen Konsiliums. Dort soll Goethe 1783 selbst über den Fall einer Kindsmörderin beraten. Der Fall ähnelt, was die Tatumstände betrifft, dem der Susanna Margaretha Brandt 11 Jahre zuvor. Goethe rät seinem Herzog,
dass auch nach meiner Meinung rätlicher sein mögte, die Todesstrafe beizubehalten.
Das würde aber darauf verweisen, dass er mit dem Urteil dieses Frankfurter Falles, des Frankfurter Gretchens, einverstanden war und das in seiner späteren Tätigkeit dann genauso gehandhabt hat.
Auf Goethes Ratschlag wird auch diese Frau im Alter von 24 Jahren hingerichtet. Gretchentragödie hin oder her.
Ja, das ist halt der Unterschied zwischen der Literatur und der Lebenswirklichkeit, der Realität.
Während die Weimarer Kindsmörderin aufs Schafott geführt wird, dichtet Goethe.
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Susanna Margaretha Brandt, die am 14. Januar 1772 hingerichtet wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den französischen Schauspieler und Dramatiker Molière.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.